Willkommen bei 33 Badewanne. Dein Podcast von Hamburg Wasser mit Natalia Möbius und Sebastian Knorr.
Hallo zu unserer letzten Folge vor Weihnachten von 33 Badewannen. Und weil es die letzte ist, haben wir natürlich gesagt, das geht nur zusammen mit Sebastian. Hallo Sebastian, Grüße aus dem Homeoffice.
Homeoffice.
Ja.
Schön, dass wir uns nochmal treffen, Natalia.
Finde ich auch wenn es digital ist. Wir haben gesagt, letzter Tag vor Weihnachten, das geht auch mal aus dem Homeoffice. Das machen ja auch viele andere PodcasterInnen. Dann können wir das auch, oder?
Das können wir auch. Und wir haben heute nicht nur die letzte Folge vor Weihnachten, sondern begehen ja so ein bisschen so ein Staffelfinale mit einem aber coolen Thema, ne?
Absolut ein cooles Thema, weil passend zum letzten Mal in diesem Jahr machen wir einen kleinen Jahresrückblick. Ihr habt nämlich vor ungefähr, würde ich sagen, 2 Wochen den Wasserreport rausgebracht. Sebastian, was ist denn das eigentlich, damit wir hier unsere HörerInnen einmal aufklären können?
Ja, der Hamburg Wasserreport, das ist quasi der Report der Hansestadt. Nein, nicht ganz, aber es ist schon für uns ein wichtiges Heft, was wir immer einmal im Jahr rausgeben, jetzt mittlerweile schon seit 5 Jahren. Und da schauen wir auf, machen wir so einen verfrühten Jahresrückblick. Die Wasserwirtschaft, muss man dazu wissen, darf schon im November Neujahr feiern. Das hat was mit dem hydrologischen Jahr zu tun. Das ist nämlich von Oktober bis November. Also geht immer von November bis Oktober. Also Oktober ist es zu Ende.
So rum.
Und das ist so ein bisschen das Jahr, mit dem Menschen in der Wasserwirtschaft Bilanz ziehen. Man teilt das sozusagen in ein Winterhalbjahr und in ein Sommerhalbjahr. Und im Winterhalbjahr ist so die Idee, füllen sich die Grundwasserleiter wieder mit Wasser. Und im Sommerhalbjahr wird das dann quasi aufgebraucht. Na, aufgebraucht nicht, aber wird genutzt, ne? Und da ist eben die Trinkwasserversorgung eher höher, die Spitzenabgaben steigen da und so bildet sich das im Winter und im Sommer wird es aufgebaut und am Ende kann man so ein bisschen Bilanz ziehen, wie viel ist denn eigentlich hängen geblieben?
Und ich vermute mal, genau deswegen machen wir das auch, ne? Um Bilanz zu ziehen, um Rückblick zu machen.
Genau, und ein bisschen aus der Perspektive, wir haben ganz viele Daten, ne? Da spielen natürlich die Daten vom Wetter eine Rolle, also wie warm ist es, wie viel regnet es. Aber wir haben natürlich auch ganz viele Daten aus dem Betrieb, ne? Wie viel Abwasser kommt dann an, wie viel Trinkwasser geben wir aus. Und wir haben eben auch ganz viele Klimadaten, die jetzt nicht nur das Jahr betreffen, sondern auch über längere Zeiträume wichtig sind. Und diese ganzen Daten binden wir sozusagen zusammen und haben gesagt, ja, lass uns doch mal so dem Gefühlten, ja, man hat ja mal so ein Gefühl, wie war das Wetter eigentlich, wie entwickeln sich Dinge, dem wollen wir mal so ein bisschen so ein Heft an die Hand geben, die das alles mal so einordnet und sortiert, ja.
Und sag mal, wie war denn jetzt das Wetter? Also ich nur so gefühlt kann ich sagen, ich hatte keinen Sommer. Ich weiß nicht, ob das auch tatsächlich so ist. Erzähl mal ein bisschen.
Ja, es war genau ganz spannend eigentlich. Wir haben dann ja auch immer die Chance, einmal so, wenn das dann im Oktober schon langsam ausläuft, dann schauen wir natürlich schon auf die Daten und die Fachkollegen, ne? Ich arbeite in der Kommunikation, die Fachkollegen sind da natürlich schon das ganze Jahr über dran. Und dann habe ich auch immer überlegt, ne, wie war es eigentlich so? Ich erinnere mich noch, die Schlagzeilen Anfang des Jahres waren ja große Trockenheit, dann hat man auch von dem, ja, heißen Sommer, ne, Hitzesommer oder wie, da gab es unterschiedliche Schlagzeilen, der ist dann so ein bisschen ausgeblieben, aber tatsächlich war das Jahr, hat sehr trocken begonnen, beziehungsweise das hydrologische Jahr eigentlich nicht, im November war es nämlich sehr nass, überdurchschnittlich nass, aber dann ist es im Februar so aus der Perspektive Regen eingebrochen, Februar, März super trocken, im Februar hat es gerade mal 5 Millimeter geregnet, das heißt, das sind dann 5 Liter auf den Quadratmeter. Also es ist wirklich quasi nichts für einen ganzen Monat.
Das habe ich mal rausgesucht, das ist ungefähr so viel wie eine kleine Gartengießkanne. Das ist ja wirklich gar nicht.
Exakt, aber so eine richtig kleine, ne? So eine kleine Balkongießkanne. Genau. Und dafür war es im November sehr, sehr nass und wir haben auch einen sehr, sehr nassen Juli gehabt. Das ist auch untypisch, da gab es dann fast 150 Liter. Also eine ganz andere Zahl und hatten dann nochmal einen sehr, sehr nassen Oktober. Und da zeigt sich so ein Trend, den man mit dem Klimawandel schon jetzt beobachten kann, auch in Hamburg und für die Zukunft auch prognostiziert bzw. projiziert. Also so Klimaprojektionen sehen das schon, dass wir so nasse Phasen haben, die dann ein bisschen extremer sind und dann längere Trockenphasen dazwischen. Ne? Das sieht man in diesem Jahr extrem. Also Februar, März, das war schon sehr, sehr trocken. Glücklich aber natürlich, dass das in eine Zeit gefallen ist, in der quasi die Vegetation noch nicht so stark war. Ne? Also wir haben das jetzt nicht so extrem gemerkt. Aber ja, genau. Und damit ist auch das vielleicht noch so als letzter Satz dazu, damit ist auch das Winterhalbjahr ein bisschen nasser, ein bisschen trockener ausgefallen. Aber insgesamt, das ist auch interessant, war das Jahr eigentlich relativ durchschnittlich, was den Regen angeht. Also wir hatten 746 Millimeter Regen und normalerweise liegt das so, oder im langjährigen Mittel, misst ja immer sozusagen so Vergleichsperioden. Die Vergleichsperiode aktuell geht von 1991 bis 2020 und da liegt das so bei 770, also ein bisschen höher nur.
Also ein durchschnittliches, trotzdem extremes Jahr, kann man sagen.
So könnte man das zusammenfassen, genau. Und ja, vielleicht noch ganz spannend, so zwei Fakten vielleicht noch ganz spannend dazu. Es gab, darauf gucken wir auch immer, Starkregen. Ne? Starkregen sind ja so Ereignisse, wo ganz viel Wasser runterkommt. Du hattest ja auch mal eine Folge gemacht mit Sonja dazu, glaube ich.
Richtig, Regeninfrastrukturanpassung, genau.
Genau, was wir da machen. Und das ist, in diesem Jahr gab es zwei solcher ja, extremen oder außergewöhnlichen Starkregen. Also es gab ein paar mehr, ich glaube über 20, die so normale Starkregen. Das sind aber ja so Ereignisse, die in der Regel Entwässerung auch abfließen können. Und zwei solcher extrem starken Ereignisse gab es, eigentlich relativ moderat, würde man sagen, im Vergleich. Und sechs heiße Tage, die sind so über 30 Grad. Einer davon war sogar ein sogenannter Wüstentag, 2. Juli. Also auch im Juli, im nassen Juli gab es, der ist ganz, ganz heiß gestartet. Da waren es dann über 35 Grad und in der Innenstadt sicherlich gefühlt noch deutlich heißer.
Du hast eben ja angesprochen, dass das Winterhalbjahr im hydrologischen Jahr ja eher, zumindest so im Februar, März, eher ein bisschen trockener war. Jetzt ist das Winterhalbjahr ja aber schon auch ziemlich wichtig für uns, ne?
Genau.
Genau, weil sich im Winterhalbjahr nämlich tatsächlich unser Grundwasser wieder auffüllt. Und sag mal, warum ist denn das eigentlich so? Warum ist das im Winter so und nicht im Sommer?
Im Winter ist das so, weil im Winter die Vegetation schläft. Ne? Also das, vieles von dem, was verregnet, wird uns normalerweise von den Wurzeln aufgegriffen, verdunstet aber auch an der Oberfläche, wenn es warm ist und kann dann gar nicht so weit runtersickern, ne? Und bleibt dann in den oberflächennahen Grundwasserleitern, die teilweise dann auch verbunden sind mit oben. Genau, und das, also das ist eigentlich für uns unerheblich. Und dann, wenn im Winter quasi die Vegetation so ein bisschen schläft, dann wacht das Grundwasser sozusagen auf und dann kommt der Regen auch wirklich in die tieferen Schichten und füllt dann das Grundwasser an.
Und sag mal, unser Grundwasser, teilweise liegen ja Grundwasserleiter, so nennt man die, ja auch bis zu 400 Meter in der Tiefe. Jetzt frage ich mich, wie lange dauert denn das eigentlich, wenn jetzt hier so ein Regen runterfällt, bis der da unten ankommt?
Ja, wir haben ja auch vor dieser Folge wieder mit einem von unseren Experten gesprochen. Björn Stiller habe ich gefragt. Das ist so ein Geohydrologe, nennt man die. Also der guckt sich sozusagen Wasser und die Erde an. Also der guckt ganz tief unten rein und kennt sich da gut aus. Die Grundwasserleiter liegen, glaube ich, sogar noch tiefer als 400 Meter. Wir fördern das quasi da. Das ist so ein bisschen die maximale Fördertiefe, in der wir da reingehen. Aber er hat einmal, bevor wir dazu kommen, wie das da runterfließt, hat er einmal beschrieben, wie sieht so ein Grundwasserleiter auch eigentlich aus. Und dann kann man sich das schon mal so ein bisschen vorstellen. Und ich spiele ihn einfach mal ab.
Tatsächlich ist es beim Grundwasserleiter auch so, dass die Analogie zu dem Schwamm, wie er auch häufig jetzt auch für die Schwammstadt verwendet wird, gar nicht so verkehrt ist. Weil wir haben hier im Untergrund sogenannte Porengrundwasserleiter. Also das sind Sandschichten, die sind auch bis in mehrere hundert Meter Tiefe verbreitet. Und in den Porenräumen zwischen den Sandkörnern, da ist Wasser und das ist das Grundwasser. Und das fließt mit ganz gemütlicher Geschwindigkeit, also da reden wir von Zentimetern bis wenigen Metern pro Tag, fließt das dann im Untergrund. Und die sind flächig verbreitet in ganz Norddeutschland. Und das ist auch ja eigentlich ein Schatz, weil das gibt es weltweit in dieser Dimension gar nicht so häufig, dass wir so mächtige, so ergiebige Grundwasserleiter haben. Und dann gibt es eben verschiedene Niveaus, von flach bis tief. Also flache Grundwasserleiter sind noch eher an die Vegetation und an die Fließgewässer gekoppelt. Und tiefere Grundwasserleiter, da sind dann Trennschichten dazwischen. Das sind dann die Grundwasserleiter, die eher langsamer und träger reagieren, weil das Wasser auch länger braucht, bis es da unten ankommt.
Genau, und jetzt hast du danach gefragt, wie lange dauert das eigentlich? Das haben wir ihn natürlich, genau. Da habe ich ihn auch gefragt. Also da muss man so ein bisschen unterscheiden. Also der Wassertropfen, der jetzt als Regen auf die Erde kommt und dann seinen langen Weg da bis nach unten ins Grundwasser, in die Tiefenleiter aufnimmt, der kann tatsächlich Hunderte bis zu 1000 Jahre auf dem Weg sein, ja. Bis aber quasi so ein Niederschlag sich unten im Grundwasser abzeichnet, also bis der quasi da einen Effekt zeigt. Das kann schon innerhalb von einem Jahr passieren, als dann so ist, dass der eben das Wasser, was da auf dem Weg ist, so ein bisschen anschiebt und dann logischerweise das dann unten dann auch landet. Also das muss man sich so vorstellen wie so in der Reihe, ne? Man steht in der Reihe und der hintere drückt so ein bisschen und zack, laufen die vorne vielleicht auch ein bisschen schneller.
Björn Stiller hatte ja eben gesagt in dem O-Ton, dass das eher so Poren sind, ne? Also dass dieser Grundwasserleiter jetzt nicht wirklich so ein See, sage ich mal, wie man sich das vielleicht manchmal vorstellt. Da ist jetzt kein See unter unserer Stadt, unter unserem Land, sondern eher so porig. Kann man sich dann vielleicht ein bisschen wie so ein Schwamm vorstellen?
Genau, das ist genau, das hat er ja auch gesagt. So, er findet, das ist so ein bisschen so wie so ein Schwamm. Und das Interessante ist auch, dass das Wasser so da ja auch in Bewegung ist. Also das so ein See ist es sowieso nicht. Das steht da nicht ab, sondern das fließt immer. Das ist alles im Wasserkreislauf. Und der Wasserkreislauf funktioniert ja so, dass Wasser irgendwie runtersickert und dann quasi immer irgendwie seinen Weg auch ins nächste Gewässer sucht und dann dort wieder quasi zu Regen wird und dann wieder runterregnet. Ne? So ist der natürliche Wasserkreislauf. Was, genau, Punkt.
Punkt. Jetzt entnehmen wir ja Wasser aus dem Grundwasser, um daraus dann Trinkwasser zu machen. Jetzt habe ich mich gefragt, wir können ja ziemlich genau sagen immer so, ja, so und so sind unsere Grundwasserleiter gefüllt. Wie können wir das denn eigentlich feststellen?
Ja, das ist ganz spannend und das passiert natürlich mit Messstellen. Also wir wissen auch, das hat Björn dann auch nochmal erklärt, wir wissen auch ungefähr, wo diese Grundwasserleiter liegen. Also es gibt ganz viele Schnitte oder Bohrungen, die gemacht wurden und aus diesen Bohrungen, das muss man sich dann wie so Punkte vorstellen, auf einer Landkarte, das sind mittlerweile schon ziemlich viele, da entsteht dann so ein Bild davon, wie diese Grundwasserleiter aussehen. Und wenn man wissen will, wie viel da drin ist, muss man auch bohren. Und das, die Daten werden bei Hamburg Wasser, glaube ich, schon seit, ja, was hat er gesagt, für 100 Jahren so gemessen an einigen Grundwasserstellen. Deswegen kann man auch gut schon so Entwicklungen abzeichnen. Aber wie das funktioniert, erklärt auch am besten Björn einmal.
Das sind Bohrungen, die man in die Erde abteuft und dann letztendlich ein Rohr reinsteckt, was unten offen ist oder ein Filterrohr hat, um genau zu sein. Das bedeutet, jetzt beispielsweise eine 20 Meter tiefe Bohrung ist dann unten mit einem Filter ausgebaut und ist damit an diese Sande angebunden. Das heißt, das Wasser aus dem Grundwasserleiter kann dann in dem Rohr hoch und runter steigen und damit den Grundwasserstand anzeigen.
Also man misst sozusagen den Druck und man muss sich das so vorstellen, diese Grundwasserleiter sind ja nach oben und unten durch weniger durchlässige Tonschichten begrenzt und wir messen dann sozusagen, wie viel Druck ist da eigentlich drauf und das erklärt Björn auch nochmal ganz gut, deswegen habe ich da noch einen kleinen O-Ton mitgebracht.
Es könnte sein, dass der Grundwasserleiter erst 200 Meter unter der Erde beginnt und dann bis 400 Meter unter der Erde, aber dass der Wasserstand in der Messstelle, der steigt dann sogar bis an die Geländeoberfläche an. Dann reden wir von einem sogenannten gespannten Grundwasserleiter. Und sogar fast alle unsere Grundwasserleiter, die wir nutzen, sind gespannt. Das ist eher der Standard als die Ausnahme.
Gespannte Grundwasserleiter. Ich bin jetzt aber auch noch ein bisschen gespannt, wenn wir jetzt einmal auf das hydrologische Jahr, was jetzt vergangen ist, zurückblicken. Du hast ja gesagt, okay, so ein Regenmolekül, das kann über 100 Jahre, vielleicht auch mal 1000 Jahre dauern, bis das dieses Molekül jetzt unten angekommen ist. Allerdings schiebt es ja die anderen Moleküle vor sich her. Wie haben wir irgendwelche Auswirkungen auf unsere Grundwasserleiter, die man jetzt irgendwie sehen kann durch dieses hydrologische Jahr, durch vergangene hydrologische Jahre? Gibt es da was?
Ja, also so diese Grundwasserleiter sind sehr komplexe Systeme. Das muss man vielleicht davor wegstellen. Ne? Das ist, wir gucken da so ein bisschen an, partiell in die Erde, können da auch ein Stück weit Aussagen treffen. Aber durch diese ganzen, also da sind einfach viele Dinge in Bewegung. Trotzdem kann man etwas sagen und wir tun das im Wasserreport auch immer. Wir schauen eigentlich immer auf drei unterschiedliche Grundwasserleiter-Messstellen. Eine sind so flache Grundwasserleiter, das andere sind mitteltiefe und tiefe Grundwasserleiter. Und bei dem flachen Grundwasserleitern, da sieht man tatsächlich immer ganz gut diese Sommer- und Winterbewegung. Ne? Und da kann man in diesem Jahr sehen, da haben wir so eine Messstelle, da sieht man, dass der Sommer quasi ein bisschen früher beginnt. Ne? Die ist im März, geht da die Linie schon so ein Stück weit nach unten und baut sich ab. Das ist normalerweise dann erst immer ab April der Fall. Ja, und Björn erklärt jetzt aber auch nochmal, der kann das natürlich viel besser als ich, so diese Grundwasserganglinien beschreiben. Und deswegen habe ich ihn auch gebeten, da uns nochmal was zu erzählen.
Wir haben aber auch tiefere Grundwasserleiter, zum Beispiel ein mitteltiefes Niveau im Bereich der Geest. Und dort haben wir eben nicht nur so einen Sommer-Winter-Zyklus, wie das beim flachen Grundwasser eher typisch ist, sondern dort sehen wir zusätzlich auch noch Entwicklungen über mehrere Jahre, weil das alles ein bisschen träger funktioniert. Und dort profitieren wir noch sehr stark von dem nassen Vorjahr. Dort hatten wir ja einen enormen Niederschlagsüberschuss und wir starten also quasi mit einem Puffer. Wir sind überdurchschnittlich ins Jahr gestartet und haben auch trotz des trockenen Frühjahrs wirklich bis in den April hinein noch überdurchschnittliche Grundwasserstände gehabt. Und in der zweiten Jahreshälfte sind die dann eben auf ein durchschnittliches bis auch leicht unterdurchschnittliches Niveau gesunken.
Ja, super spannend. Allgemein, finde ich, haben wir jetzt schon ganz schön viel gelernt über das letzte hydrologische Jahr. In dem Wasserreport steckt enorm viel drin. Wir haben herausgefunden, das Jahr, was den Niederschlag angeht, war eigentlich ja doch relativ durchschnittlich, dafür aber sehr extrem. Also es gab extrem trockene Monate, wie zum Beispiel den Februar. Es gab extrem nasse Monate, wie den Juli. Wir hatten 2 Starkregenereignisse, 6 heiße Tage. Was steckt denn noch in dem Heft drin?
Ja, noch in dem Heft steckt auf jeden Fall, also wir gucken uns das natürlich alles noch ein bisschen genauer an. Wir haben auch mal ein Schlaglicht auf diesen heißen Tag, auf den 2. Juli geworfen und mal geschaut mit einer Heatmap, also mit einer Karte, die die Oberflächentemperatur in Hamburg zeigt. Wo ist es dann eigentlich in Hamburg an so einem heißen Tag besonders heiß und was kann auch so Prinzipien der Schwammstadt, Björn hat das ja gerade in seinem einen Zitat auch schon, ne? Man kann sich das Grundwasser wie einen Schwamm vorstellen, aber auch die Stadt und diese Prinzipien der Schwammstadt, das hat einfach vor allen Dingen Begrünung, ne? Und solche Prinzipien, die können da helfen, auch die Stadt so ein bisschen zu kühlen, da greifen dann Wasserwirtschaft und ja vielleicht auch so Infrastrukturplanung zusammen. Und genau, das ist so ein finde ich, eine ganz spannende Geschichte geworden. Wir gucken auch nach Jordanien. Da ist es ganz anders als in Hamburg. Da regnet es fast nie. Da schauen wir auch mal, da haben wir eine Betreiberpartnerschaft. Da schauen wir rein, wie wir da eigentlich mit Trinkwasser auch umgegangen. Und wir haben so einen ganz großen Schwerpunkt. Da haben wir die Überschrift Hausaufgaben Klimawandel drüber geschrieben. Da geht es einfach darum, wie gehen wir jetzt damit um? Ne? Also wir wissen, dass diese trockenen Phasen in Zukunft wahrscheinlicher werden und eben auch diese nassen Phasen, komprimierte nasse Phasen. Und das bedeutet ja was für uns. Ne? Und das bedeutet in erster Linie, dass wir uns im Sommer darauf einstellen müssen. Stell dir mal vor, ne, so ein Februar, März fällt jetzt in den Juni, Juli. Ja. Dann haben wir ganz lange Wochen irgendwie, wo es gar nicht regnet. Und dann fangen die Menschen natürlich an, irgendwie ihren Garten zu bewässern, die Pools rauszuholen und vielleicht auch mal häufiger zu duschen. Und das macht natürlich was mit so einer Stadt und dem Wasserverbrauch. Ne? Und das sind für uns die sogenannten Spitzenabgaben. Und da sind wir jetzt in einem Bereich aktuell von 460.000 Kubikmetern. Ich glaube, die Alster hat, glaube ich, als da, glaube ich, 300.000 Kubikmeter, nur mal so als Vorstellung, also schon eine richtige Menge Wasser. Und da müssen wir aber perspektivisch bis 2030 das ein bisschen erweitern um 40.000 Kubikmeter und werden dann bei 500.000 Kubikmeter landen. Da sind wir schon mittendrin. Und eine der Maßnahmen, die dazu führt, haben wir auch zur Vorstellung des Wasserreports besucht. Das ist so ein Rheinwasserbehälter in Kurslack. Da könnte man jetzt eine ganze Folge zu machen, aber das ist, muss man sich so vorstellen. Machen wir vielleicht auch noch, gehen wir da mal rein. Das halt allerdings besonders schön, dann müssen wir das vielleicht, das wäre auch cool, so ein halliger Behälter. Das ist so ein Hochbehälter, also eigentlich quasi wie so eine riesen Parkgarage für Trinkwasser. Ein ganz großer Behälter, Riesenhalle, und die wird jetzt gerade fertiggestellt und da kann man Wasser dann zwischenspeichern für solche heißen Phasen. Weil wir wissen ja, ne, es gibt da nicht nur heiße Phasen im Sommer, sondern ja auch der Tageslauf, ne, ist ja sehr unterschiedlich, wann wird Wasser gebraucht, vor allen Dingen morgens und abends. Und genau, das schauen wir uns an und da gibt es natürlich auch in der, also auch Abwasserthemen, ne, wenn wir Richtung Starkregen gucken und Regen eben an bestimmten Stellen viel, viel häufiger fällt, dann müssen wir uns da eben auch aufstellen, unsere Infrastruktur erweitern, verbessern und instand halten. Das sind auch so Themen, die da eine Rolle spielen.
Ja, wer noch tiefer in die Materie einsteigen möchte, kann das auf unserer Website tun. Da hast du, Sebastian, hast du da, ich würde sagen, schon fast so eine kleine Scrolly-Telling-Geschichte aufgebaut.
Scrolly, man kann sich da so richtig durchscrollern, genau, und kann da auch so ein bisschen interaktiv werden, also auch mal die Daten hin und her schieben, zumindest einige, wir wollen das noch erweitern, aber das ist ganz schön geworden, finde ich auch, und da kann man sich auch die ganzen Hintergründe nochmal angucken.
Super. Wir sind ja dann jetzt gerade in ein neues hydrologisches Jahr gestartet. Wir starten aber auch bald in ein neues kalendarisches Jahr. Vorher ist noch Weihnachten für die Menschen, die es feiern. Wir beide feiern Weihnachten. Sebastian, hast du schon alle Geschenke?
Verschenke einfach den Wasserreportlein. Ich habe schon alle Geschenke. Ich bin da dieses Jahr wirklich sehr, sehr vorbildlich schon in den Dezember gestartet und hatte schon vieles. Und bei dir?
Ja, ich habe mir tatsächlich diese Woche noch einen Tag frei genommen, weil es kam ja wieder überraschend und dann habe ich da meinen Shopping-Tag eingelegt. Aber jetzt bin ich gut davor. Viele von uns haben ja auch dann schon ab nächster Woche frei.
Aber du nicht auch, alle, oder? Ne?
Nee, nicht alle. Ich tatsächlich.
Ich habe heute meinen letzten
Letzter Tag. Letzter Tag, okay. Hm. Ja, ich arbeite am Montag noch, dann habe ich zwar auch frei, ich habe allerdings noch Rufbereitschaft.
Genau, das ist, das finde ich, sollte man auch nicht unerwähnt lassen. Da bist du ja nicht die Einzige bei Hamburg Wasser, klar, ne? Da, wo es laufen muss, wo es irgendwie, wo die Stadt, wo das Abwasser entsorgt werden muss und Trinkwasser laufen muss, da toi toi toi, hoffentlich ist nichts passiert, aber da müssen Leute dann auch mal an Weihnachten und an Silvester eigentlich ja das ganze Jahr lang irgendwie auf Rufbereitschaft sein, teilweise vor Ort, ne, du kannst wenigstens zu Hause sein, fährst dann nur rein, wenn was ist, also irgendeine große Maßnahme und man dann irgendwie Sprecherinnen braucht, genau. Die dann irgendwie ja, das kommunikativ auch begleiten. Ja, cool. Genau.
Also unser Entstördienst ist weiterhin rund um die Uhr erreichbar, zum Beispiel, wenn irgendwo ein Rohrbruch ist, dann sind das die KollegInnen, die an vorderster Front dabei sind. Aber wir wünschen natürlich uns allen auch einfach eine ruhige Weihnacht.
Und vielleicht kann ich da noch was Kurzes ergänzen. Störungsfreie Weihnachten wünsche ich uns. Und man kann auch ein bisschen mithelfen, das vielleicht noch so als Tipp. An Weihnachten fallen ja einige Dinge an, die sozusagen eigentlich gar nicht in die Kanalisation hören. Ne? Dazu gehört das Fett von der Weihnachtsgans, aber auch so ein zäher Spätzleteig oder alles Mögliche, was man sonst so ins Abwasser gerne mal schmeißt. Ich natürlich nicht. Das gehört da natürlich nicht hin und das kann man viel besser im Müll entsorgen. Also damit kann man zum Beispiel auch die Kollegen schon entlasten.
Genau. Einfach entweder das alte Fett, wenn es zu viel ist, in einer Dose sammeln und entsorgen oder den Topf einfach mal vorher mit Küchenpapier auswischen. Das hilft unseren Kolleginnen auf jeden Fall auch sehr. So, Sebastian, und jetzt sind wir ja am Ende unserer letzten Folge in diesem Jahr und auch der letzten Folge dieser Staffel. Es ist unsere erste Staffel. Sie ist jetzt zu Ende. Was passiert jetzt? Was machen wir?
Jetzt machen wir erstmal Ferien, würde ich sagen, oder?
Ja,
wir machen bestimmt weiter, aber wir müssen uns natürlich mal die Karten legen, wie wir das machen. Manchmal ist es man ja so im täglichen Prozess des Aufnehmens und Wiederaufnehmens und Machens. Das ist auch schön, aber ich glaube, jetzt ist auch mal gut, sich kurz mal ein bisschen zurückzuziehen, zu gucken, was wollen wir eigentlich hier erzählen und wen können wir da mitnehmen. Und wenn ihr da Ideen habt, Natalia, kann man sich doch wahrscheinlich auch bei uns melden, ne?
Auf jeden Fall. An redaktion@hamburgwasser.de gerne alle möglichen Vorschläge, Wünsche, Solange es keine Weihnachtswünsche sind, die können wir nicht erfüllen, aber Themenwünsche gerne.
Aber ihr dürft uns natürlich trotzdem frohe Weihnachten wünschen.
Frohe Weihnachten, da auch gerne. Oder einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Genau.
Genau, oder ich glaube, bei manchen Podcast-Plattformen kann man ja auch tatsächlich kommentieren. Auch das geht, das lesen wir uns durch. Genau, also wir sind ganz gespannt, wie es weitergeht. Wir freuen uns, wenn ihr Anmerkungen habt. Und dann bleibt mir eigentlich jetzt nicht mehr zu sagen, außer schöne Feiertage, einen guten Rutsch. Bis nächstes Jahr, Sebastian.
Bis nächstes Jahr. Vielen Dank, Natalia, dass wir das zusammen machen konnten. Und vielleicht nochmal an der Stelle auch vielen Dank an Björn Stiller, der ja heute nicht unerwähnt bleiben soll. Also vielen Dank und ja, schöne Feiertage und bis ganz bald.
Tschüss.
Das war 33 Badewannen. Dein Podcast von Hamburg Wasser.